totaler Absturz. Wie kann das sein? Du planst was so total Tolles für die Welt aus deiner Sichtweise und dann wirst du so zerstört.
Manchmal kann es auch so ein Befreiungsschlag sein, was man dann so bemerkt, so, oh, das fühlt sich irgendwie sehr, sehr gut an, dass ich jetzt hier raus bin.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge Das Ende mit Elisa und Waldemar von Einhorn und Zweihorn Energy. Und wir sind sehr froh, euch zu Gast zu haben, weil ihr erfahrene Gründer, Aktivisten und Menschen sind, die gerne gestalten. Und heute geht es darum, was eigentlich das Ende mit diesem Gestalten zu tun hat und gerade nach der Erfahrung, dass ihr Zweihorn Energy liquidiert habt. Herzlich willkommen von Linnea Riensberg und mir.
Hallöchen.
Hallo.
Ja, super. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns riesig und würden erstmal gern von euch wissen, wer ihr eigentlich seid. Elisa, magst du einfach mal loslegen und kurz was zu dir sagen, bevor wir dann richtig ins Thema Beenden einsteigen? Was habt ihr vorher schon gestartet und eventuell auch schon beendet?
Ja, sehr schön. Ja, ich finde das immer gar nicht so leicht zu sagen, wer man eigentlich ist, so in a nutshell. Aber ich bin Elisa, Co-Gründerin von Zweihorn, was wir eben vor einem Monat ungefähr liquidiert haben. Davor war ich 8 Jahre lang bei Einhorn, den Kondomen, und habe da die Nachhaltigkeitsabteilung mit aufgebaut und habe auch noch nebenbei das Unlearn Business Lab mit initiiert. Und dann bin ich noch Mutter und Freundin und ganz viele andere Sachen, aber ich glaube, so im Business-Kontext würde ich es so zusammenfassen. Waldemar, willst du?
Ja, ich hatte auch das Glück, mit Elisa Zweihorn und Einhorn zu machen. Also ganz schön viele Jahre jetzt so verbringen wir ziemlich viel Zeit miteinander, fällt mir auf. Und ansonsten bin ich auch Papa von einem 8-jährigen Sohn, der gerade eine extreme Fußballphase hat und ich werde ständig gezwungen, Fußball zu spielen. Ist okay, wenigstens ein Ball, das war mir wichtig. Bälle sind mir auch sehr nah. Hätte auch ein anderer Sport sein können. Basketball wäre zum Beispiel schön gewesen, aber jetzt ist halt Fußball. Und sonst, ja, ich habe ganz, ganz viele Dinge beendet. Ich habe mehr das Gefühl irgendwie, ich habe auf meinem Profil auch stehen Serienscheiterer, weil ich das irgendwie so lustig fand aus der Startup-Szene, aus der ich so ein bisschen komme, schreiben immer alle Seriengründer. Aber wenn man sich die Statistiken anschaut, müsste es eigentlich Serienscheiterer bei den meisten heißen. Weil einfach mehr Dinge scheitern, als eigentlich funktionieren. Genau. Das, ich weiß nicht, ob das so gut war, da Serienscheiterer hinzuschreiben, aber ich bin schon ganz häufig gescheitert und haben wahnsinnig viel gelernt.
Cool, cool.
Da es sehen wir ist schon ein direkt, super Einstieg, genau.
Sehen wir in schon das direkt Thema. Die erste Verbindung zwischen dem Ende und dem Scheitern. Wir haben euch vor allen Dingen deswegen eingeladen, weil du, Elisa, so einen LinkedIn-Post geschrieben hast, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wo wir dachten, ah, das passt doch wie Arsch auf Eimer, wie man so schön in der deutschen Sprache sagt. Und wo du eigentlich diese Idee vom Scheitern, finde ich, direkt auch angreifst. Was habt ihr denn eigentlich mit Zweihorn Energy versucht? Natürlich kennen uns alle eure Hörer, kennen euch all unsere Hörer so rum. Aber vielleicht magst du das nochmal kurz zusammenfassen, was ihr versucht habt und was die mitleidigen Blicke während und nach der Liquidierung mit dir gemacht haben.
Ja, also Zweihorn Energy war eine Ausgründung von Einhorn und wir wollten eigentlich die Energiewende demokratisieren und für Leute, gerade die in Städten oder in Mietswohnungen wohnen, Zugang schaffen zu der Energiewende und dass die auch davon profitieren und das mit Balkonkraftwerken und wollten dann mit 3 Millionen Menschen, wenn die nämlich ein Balkonkraftwerk installiert hätten, könnte man so viel Energie erzeugen, wie ein Kohlekraftwerk erzeugt, und das war so ein bisschen die größere Vision. Und am Ende haben wir 500 Balkonkraftwerke verkauft und die hängen jetzt, glaube ich, auch die meisten irgendwo. Aber genau, es hat nicht gereicht, um daraus ein Unternehmen aufzubauen. Und genau, und deshalb, das war irgendwie schon relativ am Anfang klar, dass wir es nicht schaffen werden, daraus ein Unternehmen aufzubauen. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, die zwar gut lief, so im großen Kontext gesehen, und gleichzeitig aber auch unglaublich anstrengend war, und mit so viel Bambule haben wir es gerade mal so geschafft, 500 Balkonkraftwerke zu verkaufen, und wir hätten ja quasi das jeden Monat verkaufen müssen, und gleichzeitig in den Wintermonaten kann man davon ausgehen, dass man weniger verkauft, weil dann die Leute irgendwie nicht so an Sonnenenergie denken, und deshalb war das schon relativ früh für uns klar. Und dann war natürlich noch so ein bisschen so die Frage, okay, lassen wir uns jetzt auf dieses Online-Marketing-Game ein, wo wir irgendwie die ganze Zeit versuchen, in SEO zu optimieren und irgendwie da noch was rauszuquetschen und da noch was zu machen und so. Und das war irgendwie Also das war für uns, glaube ich, total klar, boah, dann machen wir das nicht. Also wenn das irgendwie nur so anstrengend ist und irgendwie, ja, da noch irgendwie so minimäßig preisoptimiert wird und da noch versucht wird, noch ein günstigeres Modul irgendwie irgendwo herzubekommen oder so, das war so, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, sondern wir wollten, dass wir das so aufbauen, dass es sich, dass die ganze Zeit richtig anfühlt. Und das war dann irgendwie sehr schnell klar, dass das so nicht klappt. Und dann haben wir natürlich noch versucht, irgendwie was komplett anderes dazu machen, weil wir, glaube ich, schon auch voll vieles erreicht haben. Also wir haben ganz viele Leute erreicht, die sich vorher nicht mit der Energiewende befasst haben, die sich mit dem Thema Strom befassen und was da alles so zu tun ist. Und das ist natürlich ein totales Potenzial, das wir eigentlich nicht liegen lassen wollten. Und dann haben wir noch versucht, irgendwie was ganz Neues zu finden.
Und habt ihr da eine Idee
Haben wir nicht
gehabt oder war
gefunden.
das okay?
Ja, es gab natürlich mehrere Ideen, also aber nichts war so, oh, okay, ja, da kommt jetzt nochmal Energie auf und das machen wir jetzt und das fühlt sich total richtig an, sondern es war so ein bisschen so, oh, okay, eher so ein bisschen, ich glaube, aus der, das nennt man, glaube ich, Sunk Cost Theory, ne? Also so ein bisschen so, oh, wir haben doch jetzt irgendwie schon so viel aufgebaut und so viel investiert und da ist ja eine Marke, was ja total schwer ist, eine Marke aufzubauen und Leute kennen uns und dann sozusagen so, ja, okay, damit macht man jetzt nichts. Das glaube ich, war nicht so leicht und deshalb war so ein bisschen so, okay, komm, wir gucken noch mal, aber da war irgendwie nichts dabei, wo wir gesagt haben, okay, da kriegen wir alle zu dritt noch mal irgendwie, ja, voll die Energie rein, da jetzt was neu, noch mal was ganz anderes aufzubauen.
Darf ich da kurz
Ja.
grätschen nochmal bei euch beiden vielleicht auch? Was gab es da so einen bestimmten Punkt, wo ihr gemerkt habt, nee, die Energie ist es nicht? Habt ihr euch in die Augen geguckt? Also wie war dieser Prozess des Entscheidens? Wir haben jetzt alles versucht, auch wenn wir so viel Energie reingesteckt haben, jetzt ist die Energie nicht mehr da.
Ja, also das ist natürlich immer so eine spezielle Podcast-Frage. Also, wann war dieser eine Moment, wo euch klar war, dass? Und den gibt es natürlich nicht, weil alles immer ein Prozess ist. Aber es ist viel geiler, wenn man diesen einen Moment, deswegen versuche ich irgendwie jetzt händeringend diesen einen Moment für euch zu zaubern, wo
Nee, den
das.
müsst ihr nicht zaubern. Aber was hat sich aufgeaddet vielleicht? Oder gab es sowas und irgendwann gab es aber sowas, wo ihr gesagt habt, nee, jetzt wirklich, oder?
Ja, also ich glaube, das waren viele kleine Sachen, die dann irgendwie so zusammenkommen, wo es dann so langsam klar wurde. Ich meine, ich glaube, der erste Riesenstein war tatsächlich irgendwie relativ in der ersten Crowdfunding-Woche, weil wir sind ja schon sehr Crowdfunding-erfahren und wir wissen, wenn es sozusagen in der ersten paar Tagen nicht richtig abgeht und wir wollten ja 2,5 Millionen erreichen, dann, ja, dann ist es einfach wahnsinnig schwer. Und gleichzeitig haben wir aber schon das Gefühl gehabt, wir haben schon was gemacht dafür. Also wir haben schon viele Kanäle angezapft, dass irgendwie das Gelernte, was wir aus vorherigen Kampagnen kannten und haben das schon gezogen. Und dann haben wir einfach durch das Feedback, was dann zurückkam, das ist ja das Tolle, deswegen liebe ich Crowdfunding so sehr, erfahren so, oh wow, das ist ja richtig, das ist ein richtig dickes Brett. Und gleichzeitig haben wir aber so viele Informationen bekommen, das fand ich eben so schön an zwei Horn, deswegen konnten wir voller Liebe loslassen, weil man wirklich genug Informationen hat. Und ich kenne das oft genug beim Gründen, dass man da drin halt, Scheiße, soll ich noch mal durchziehen oder jetzt aufgeben? Und da gibt's keine Faustformel für. Alle GründerInnen müssen da durch und es gibt keinen Zeitpunkt und es ist eine Scheißsituation. Und da war es so total klar, so nee, das wird jetzt ein totes Pferd, das wir versuchen zu reiten und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, den Schlüssel umzudrehen. Also das hatte ich noch nie so und ich habe wirklich oft gescheitert und es war wirklich, ja, nice. Wir haben wirklich alles versucht, nicht alles kann man nicht immer, aber sehr viel. Und wir haben genug Informationen, um das jetzt in Liebe zu beenden.
Cool. Was heißt dann in Liebe beenden?
Na, dass es genau eben nicht nachwirkt und so, Scheiße, hätten wir es nochmal machen, probieren sollen. Haben wir genug gegeben? Waren wir zu faul? Sind wir allen gerecht geworden? Geht da nicht doch noch irgendwas? Haben wir was übersehen? Also diese offenen Enden, die einen verrückt machen und nicht schlafen lassen und dann fällt es auf dich persönlich zurück und dann denkst du, ah, vielleicht bin ich ja nichts wert und vielleicht bin ich auch kein Gründer und vielleicht sollten wir das auch gar nicht machen und diese ganze Scheiße. Und das war, nö. Also, geiler
Du sagtest gerade, du hast schon viele Sachen ausprobiert, viel Erfahrung gesammelt, ab und zu gescheitert, ab und zu ist auch ja definitiv was gelungen.
Mehr gescheitert, das will ich wirklich dazu sagen. Das ist irgendwie, das muss man jetzt nicht romantisieren. Das ist mehr gescheitert als was geschafft. Aber trotzdem bin ich happy damit.
Unbedingt, und ich habe auch Lust, später nochmal auf Scheitern und was das heißt einzugehen und wie das Wort eigentlich besetzt ist und was es vielleicht eigentlich heißen können. Aber einmal vorab vielleicht noch, nehmt uns mal mit in den Prozess. Also irgendwann werdet ihr an einem Küchentisch bei einem Glas Tee gesessen haben und gesagt haben, komm, wir machen das jetzt. Zweihorn Energy, wir bauen das auf, wir nennen das Einhorn Energy und dann kämpfen wir uns durch, bis es Zweihorn Energy heißt und dann bauen wir diese Crowdfunding-Kampagne. Wann war so das erste Mal, wo ihr gesagt habt, ah, wie beenden wir das eigentlich, wenn es aufkommt? Wie gehen wir mit dem Ende um, gegebenenfalls? War das die vertragliche Ausgestaltung des Gesellschaftervertrags? Also, was für Enden habt ihr in dem Gründungsprozess wann und wie bedacht?
Ja,
Kurzer
das.
Audiokommentar, verwirrte Blicke und Fragezeichen von Elisa und Waldemar.
Wer denkt in meiner Gründung ans Ende?
Ja,
Also,
genau.
die Leute will ich treffen, die sagen so, hey, ja,
Ja, unbedingt.
krass. Erzähl uns
Also,
mehr davon, wie machst du das?
naja, also ich habe ja, als ich studiert habe, wollte ich mal eine Fair Fashion Boutique gründen. Da habe ich überhaupt,
Was?
ja, mit einer Freundin zusammen, die ist dann aber in Luxury Fashion als Einkäuferin gegangen und mir konnte man die Mode wirklich nicht zutrauen. Und dann waren wir schon dabei, so irgendwie Locations auszugucken und hatten den Businessplan geschrieben und so, wie man das halt am Anfang macht, wenn man das so aus BWL-Büchern lernt mit dem Gründen. Und da habe ich da überhaupt nicht dran gedacht und stand irgendwann so vor, okay, hier ist keine Energie mehr drin, ist wohl vorbei. Und dann habe ich in Holland eine GbR mit einem Kumpel aufgemacht, da haben wir auch nicht übers Ende nachgedacht. Da ging es um diese ganze Idee von, was brauchst du eigentlich für Events für Self-Organization und was ist das eigentlich, dieser ganze New Work-Trend und worauf könnte man da mal gucken? Auch nicht übers Ende nachgedacht. War nicht so klug. Und dann habe ich Es geht los mitgegründet oder vor allen Dingen gegründet. Und da habe ich das Ende nicht gut hingekriegt. Also da habe ich mich so ein bisschen selber aus der Organisation rauskatapultiert. Und es war auch nicht so ein gutes Ende. Und jetzt fange ich an, ein, zwei neue Projekte aufzubauen, neben der Beratung, die ich eben als Selbstständiger mache. Zum Beispiel das Ende oder die Idee von losverfahrenen Vereinen, Verbänden und Kammern. Und da denke ich schon sehr viel drüber nach, wann gehe ich eigentlich wie raus und wann ist meine Rolle hier drin vorbei und wann ist auch das Ding insgesamt vielleicht vorbei? Also an welchen Momenten könnte ich eigentlich spüren, dass es doch durch ist? Und da wirklich eine hohe Sensibilität aufzubauen, nicht auf einem Aufgeben wollen, aber wirklich so ein Gefühl dafür zu kriegen, wann passt es eigentlich nicht mehr mit mir? Und ich mache jetzt keine Bullet-Point-Liste mit KPIs, die ich dann in Prozenten messe, ne? Also don't get me wrong, das ist nicht die Idee, aber da für mich sensibel zu werden, da denke ich schon viel drüber nach.
Aber du
Weil
hast
ich
auch noch
einfach ein
nicht die
paar Mal auf die
eine.
Fresse geflogen bin. Ja, ich habe auch nicht
Ja,
die Metric und kann nicht sagen,
genau. Und wir sind
90
ja
Minuten
natürlich jetzt.
Coaching und dann.
Nee, und wir sind ja jetzt auch schon lange dabei, uns mit zu dem Thema oder mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber eigentlich finde ich schon spannend, wenn du sagst, du bist so ein Serial-Scheiterer sozusagen, das irgendwie von Anfang an mitzudenken, wäre schon eine Möglichkeit. Aber war nicht. Aber ihr habt es trotzdem gespürt. Oder Elisa, mach
Elisa,
mal
du.
weiter.
Genau, also ich glaube, wir haben es von Anfang an jetzt nicht mitgedacht, aber natürlich, also Waldemar und ich, wir haben ja sehr lange bei Einhorn gearbeitet und da war, also zumindest für mich, ich weiß gar nicht, ich glaube, da haben wir nie explizit drüber gesprochen, war so sehr oft so ein bisschen so, ah, wir machen Dinge, solange sie sich irgendwie richtig anfühlen und so, das war irgendwie so der Maßstab, auch wenn das natürlich höchst individuell ist, aber so ein bisschen so, okay, der Prozess ist quasi das Ziel. Und das muss sich die ganze Zeit gut anfühlen. Und das haben wir, glaube ich, schon sehr stark versucht bei Zweihorn. So ein bisschen so die ganze Zeit, oh, wir haben einfach eine gute Zeit und wir machen die Sachen, die sich gut anfühlen und worauf wir Spaß haben und machen irgendwie keine, ja, Bullshit-Deals oder irgendwas, wo wir so denken, oh nee, das ist es irgendwie nicht, nur um dann vielleicht irgendwann mal irgendwas zu erreichen. Und deshalb für uns, glaube ich, das war schon so die ganze Zeit, okay, wie fühlt sich das für uns an? Und dann, ja, glaube ich, auch schon sehr stark durch Einhorn geprägt. Glaube ich, haben wir einmal pro Woche so ein tieferes Check-in gemacht und so ein bisschen so geguckt, okay, wie fühlt sich eigentlich Zweihorn gerade für uns an? Und dann war halt irgendwann so, boah, ich fühle es gerade gar nicht, oh, es ist anstrengend und so. Und darüber einfach so in Dialog zu kommen, das glaube ich, das war vielleicht so das, was wir uns versucht haben, ja, möglich zu machen. Aber das war jetzt nicht, ja, nicht auf so einem Reißbrett, dann und dann hören wir auf, sondern eher so, ey, lass einfach eine gute Zeit haben und wann haben wir die eigentlich nicht mehr?
Ich glaube, man muss da auf zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist, jetzt habe ich ein bisschen besser verstanden, Ilan, sagen das Persönliche. Wann überlege ich mir, wann es für mich irgendwie vorbei ist? Und dann gibt es ja auch diese andere, sagen das krass Rechtliche. Und ich komme ja sozusagen aus einer Bubble mit Venture Capital und Co. Natürlich musst du da alles festmachen, weil du wirst sofort über den Tisch gezogen von Anwälten und so weiter. Da habe ich auch meine ersten Fehler gemacht, wo ich am Anfang nichts gemacht habe. Und das ist aber so ein anderes Business-Greedy-Umfeld. Und natürlich machen die dann eine Vesting-Klausel rein. Du hast eine Cliff-Formel, du hast also ganz viele Sachen, die sicherstellen, wie so ein Abgang aussieht. Das fand ich immer ganz, ganz schrecklich, weil das ist so krass geregelt, dass du schon weißt, okay, sobald du nicht nur ein bisschen performt, werden die dich fertig machen. Und du hast keine Ahnung von den ganzen Gesetzen. Da habe ich nach und nach nur gelernt, was das diese ganzen Gesetzestexte bedeuten. Also das ist die eine Sache. Das war aber nicht der Fall, weil wir ein Verantwortungseigentum gegründet haben. Das heißt, dort ist sehr viel bereits geregelt. Dort kann niemand die Firma abfacken, wenn er geht, weil er kann die weder Anteile noch Stimmrechte mitnehmen. Die bleiben sozusagen in der Firma. Das ist sozusagen, deswegen muss man sich darüber keine Gedanken machen. Und das Persönliche habe ich mir sehr wohl überlegt und ich habe auch, vielleicht erinnert sich Elisa auch daran, ich habe Elisa und Kian beiden gesagt, ich bin der Typ für die ersten 2 Jahre. Und die Wahrscheinlichkeit ist mega hoch, dass ich danach raus bin bei Zweihorn. Und das will ich euch lieber jetzt sagen, bevor ich es gründe. Wenn es geil ist, dann bleibe ich auch vielleicht länger. Aber ich glaube, bei mir ist die Energie am höchsten in den ersten 2 Jahren. Und das habe ich, glaube ich, diesmal sehr offen kommuniziert. Zu den 2 Jahren kam es gar nicht, deswegen haben wir die Gespräche nicht geführt. Aber ja, genau das, weil wir haben es einfach dann gefühlt, oder wir haben es besser gesagt, nicht mehr gefühlt. Und zum Glück alle drei. Manchmal ist es ja auch doof, wenn einer sagt so, ey, ich will aber noch. Und wir haben es auch allen, wir haben es wirklich mit allen gesprochen und sagen, hey, Lisa, willst du es alleine weitermachen? Hey, Kian, willst du alleine weitermachen? Oder wollen nur zwei weitermachen? Ist alles fein gewesen für alle drei, aber alle drei haben es nicht mehr gespürt. Ja.
Und was habt ihr dann gemacht, als ihr gemerkt habt, ja, wir alle drei spüren es nicht mehr?
Ja, also ich glaube, das war zum ersten, das war, glaube ich, voll der Release, weil natürlich ist man mega in der Anspannung, wenn man eben gesagt nicht weiß weitermachen. Also Crowdfunding ist so, so anstrengend. Das ist ja wirklich, die Vorbereitung auf ein Crowdfunding ist schon Marathon. Und dann musst du aus einem Marathon in einen Sprint gehen. Was unmöglich ist, das habe ich auch schon vergessen gehabt. Mein letztes Crowdfunding liegt ein paar Jahre zurück. Und das war einfach total erschöpfend. Und deswegen dann irgendwann auch zu merken, so, nee, das ist jetzt, du kannst dich jetzt mal erholen. Klar gibt es noch voll viel zu tun und Dinge gut zu Ende bringen. Es war uns auch total wichtig, auch mit unseren Partnern und so weiter. Aber es war erstmal volles Gewicht von den Schultern gefallen und sagen so, okay, das ist okay. Und jetzt lasst uns in die nächsten Phase übergehen, das eben gut zu Ende zu bringen, so gut es geht. Ja.
Und was musstet ihr dann machen? Also was steht dann an, wenn man sowas zu Ende bringt, wenn erstmal die Entscheidung steht?
Vor allen Dingen, wenn man es liebevoll zu Ende bringen möchte.
Oh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es jetzt so eine Antwort gibt, wie das muss man machen, wenn man etwas zu Ende bringt, weil bei uns war natürlich das, also ne, gesprochen von Zyklen, war das halt sehr zyklisch, alles ja schon aufgebaut. Wir hatten halt die Crowdfunding-Vorbereitung, dann hatten wir das Crowdfunding, dann haben wir das Crowdfunding zu Ende gebracht. Da war schon klar, boah, so das Geschäftsmodell werden wir zumindest nicht aufbauen. Deshalb war dann so, okay, wir müssen aber trotzdem ja alles von dem Crowdfunding, weil die Leute haben uns unterstützt und die wollen wir auf jeden Fall, dass die das bekommen und happy sind. Das mussten wir quasi ja einfach erfüllen. Und dann, ne, gab es ja auch einen Soli-Topf, den mussten wir quasi erfüllen und so. Also es war irgendwie sehr, sehr klar aus dem Crowdfunding heraus, was es jetzt noch so zu tun gibt. Und dann so nebenbei haben wir halt versucht, okay, wie könnte jetzt irgendwie ein Pivot aussehen oder wollen wir irgendwie nochmal was anderes machen oder ein bisschen rechts oder links gucken. Das haben wir auch gemacht, aber das waren dann auch irgendwie einfach Gespräche und manche waren dann so, oh, das fühlt sich nach einem coolen Gespräch an, lass da nochmal tiefer gehen. Und bei anderen war so, oh nee, das fühlen wir schon von Anfang an gar nicht. Und genau. Und deshalb, das war für uns, glaube ich, so generell ein Zyklus. Also wir mussten ja nicht einen Online-Shop oder irgendwas, was schon lief, beenden, sondern dazu kam es ja schon gar nicht.
Aber die Website ist noch online.
Aber gestern habe ich
Nein!
endlich, oh, das war Stunden oder wochenlang, ist das so wie so ein, oh, hat das so in meinem Hinterkopf gepocht und war so, oh, wir sollten echt mal die Webseite runterbringen. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Oh, wir sollten die echt mal runterbringen. Aber die Motivation war einfach so, oh, ich habe gar keine Lust. Und gestern
Auch
war,
keine Energie mehr
ja,
dafür.
genau. Und dann habe ich es gestern einfach gemacht und es hat 4 Minuten oder so gedauert. Und ich war echt so, wieso hast du dich eigentlich so die ganze Zeit so gedrückt? Das heißt, ja, sie ist noch online, aber da steht jetzt, dass es uns nicht mehr gibt.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Habe ich dir auch noch gar nicht erzählt.
Ich habe auch nicht nachgefragt.
Für dich war es auch nicht relevant, Waldemar, oder? Nee, das war raus aus dem Kopf.
Nö, also wichtig ist für mich immer sozusagen die Kommunikation nach außen. Natürlich erreicht man dann viel, aber für mich irgendwie, wir haben auf Instagram, auf LinkedIn, auf Startnext, wir haben, soweit es geht, informiert. Also wenn jemand das wirklich sucht, sieht er ja auch, dass es irgendwie zu Ende ist. Ja. Genau, und dann ist es auch raus, ja.
Habt ihr euch begleiten lassen bei dem Prozess? Also habt ihr euch irgendwie coachen lassen oder habt ihr das einmal frei Schnauze gemacht? Also was sind dann für innere Prozesse dabei gelaufen, neben dem, dass jetzt, als es vorbei war, die Steine von den Schultern gefallen sind, die Last von den Schultern? Also ich weiß, dass ich in meinen Prozessen, ich habe mir sehr viel Fragen gestellt, ist das jetzt richtig oder wie mache ich das so, dass es eben auch gut ist, also dass dadurch keine Beziehungen kaputt gehen oder so wenig Schaden ist wie möglich? Und wie kriegt man vielleicht auch sogar Wertschätzung für den gesamten Prozess nochmal hin? Es ist uns über die Dauer des Podcasts immer wieder klar geworden, wie viele gute Enden auch nochmal, ja, eine Mischung aus Selbstwirksamkeit und Wertschätzung füreinander ermöglichen können, wenn man es einigermaßen gut macht.
Also vielleicht ist wichtig für mich zumindest nochmal zu erwähnen, so ganz easy war es nicht. Also zumindest für mich, das kann Elisa bezeugen, es war, glaube ich, der zweite Tag nach dem Crowdfunding. Ich bin in so ein tiefes Loch gefallen, weil natürlich sozusagen, wir haben ja auch eine klare Aufteilung gehabt der Kompetenzen im Team. Und natürlich war sozusagen für Bambule war ich dann zuständig. Und deswegen war das schon, habe ich das krass Gefühl, als wäre ich allein, in diesem Moment zumindest, allein dafür verantwortlich, dass die Kampagne so nicht funktioniert und bin dann ganz tiefes Loch gefallen. Kurzzeitig habe mich dann sehr erinnert an Olympiazeiten, an andere Scheitermomente und habe das sehr, sehr persönlich genommen. Also es geht wirklich an den Selbstwert, wo du sagst, du bist wirklich nichts wert. Und glücklicherweise, und ich habe ja auch 2 Jahre lang irgendwie Inner Work Training gemacht, auch Trauma informiert und so weiter. Und da war ich erstmal kurz erschrocken, dass ich, du hast jetzt irgendwie über 2 Jahre Inner Work gemacht und trotzdem beim ersten Scheitermoment haut's dich wieder komplett aus der Kurve. Und es war ganz gut, dass meine Somatic Coachin, zu der bin ich dann gleich gegangen, ich habe mir Hilfe gesucht, das war neu. Da habe ich gemerkt, okay, du suchst dir Hilfe sofort. Und die hat zu mir gemeint, das war ganz cool. Und dann meinte ich so, ey, Rivka, derselbe Scheiß wieder, du hast mich nach Olympia zusammengeflickt und jetzt bin ich wieder bei dir. Und die so, nee, das ist total super, weil wie sonst kannst du denn lernen, dass du etwas gelernt hast, wenn nicht dieselbe Intensität wieder auftritt, wie damals eben bei Olympia. Und das ist voll cool. Und du bist jetzt ein anderer. Das kann ich dir sagen. Also und das war wirklich so. Und dann nach 2, 3 Tagen habe ich mich dann langsam gefangen und wirklich gemerkt, ja, ich hole mir Hilfe, ich reflektiere das, ich lasse den Schmerz zu, die Trauer zu, die Wut zu. Und ja, und dann konnte ich mich dann auch, im Gegensatz zu Olympia, wo ich dann irgendwie gefühlt 2, 3 Monate im Keller war, konnte ich mich da relativ schnell aufrappeln. Und deswegen, ja, also es gab total den Fall. Also es war für mich so persönlich. Das ist auch irgendwie ein Learning, das ich für mich habe. Ich versuche immer mehr Abstand zu gewinnen zu meinen Unternehmensbabys. Weil ich bin nicht Einhorn, ich bin nicht Zweihorn. Das ist irgendwie, und ich bin auch nicht dafür verantwortlich, wenn etwas scheitert, dass alles an mir hing. Das ist, glaube ich, auch so ein Männerding, was wirklich Patriarchat und Co. lässt grüßen. Ist nicht nur positiv, das zerdrückt auch ganz schön viele Männer. Und ja, das war ganz gut, irgendwie das mehr mitzubekommen. Aber es tat richtig, richtig weh. Also sonst klingt ja dieser ganze Podcast so, das war easy peasy und wir sind gescheitert. Also für mich zumindest war es zeitweise richtig anstrengend.
Wie habt ihr das? Also erstmal danke für die Offenheit. Auch volle, wenn Ida meinte gerade Wertschätzung dafür. Wie war denn das für euch als Team, dann diesen krassen Fall, also einmal von Waldemar zu erleben? Aber wie konntet ihr das irgendwie auch nochmal auffangen? Und wie ging's Elisa, dir damit?
Ja, das war schon, also es war einfach total intensiv, ne? Weil, also wie gesagt, die Vorbereitung auf das Crowdfunding war einfach schon so wie Marathonlaufen und sehr intensiv, extrem hohe Anspannung. Und dann, also hast du diesen Höhepunkt, wo du sagst, okay, und jetzt geht's richtig los, dann geht's nicht so los und dann irgendwie einfach zu sehen, okay, da bricht halt einer einfach komplett weg, aber wir müssen doch eigentlich gerade die Ärmel hochkrempeln und Dinge machen, anders machen, auch irgendwie, also ne, ich glaube auch wirklich, wir haben total vieles richtig gemacht in dem Crowdfunding und trotzdem glaube ich, so ein paar Hausaufgaben haben wir im Vorhinein nicht gemacht und die hätten, also genau, mussten wir dann einfach nachholen. Die haben wir auch nachgeholt, aber dann irgendwie so da erstmal so diese Dynamik zu spüren und dann aber auch gleichzeitig so zu wissen, so ey, wie wollen wir hier rausgehen? Weil also ich hatte schon mal einen Burnout und das war es mir nie zu keinem Zeitpunkt wert, irgendwie zu sagen, so ey, okay, am Ende leidet irgendwie tatsächlich eine psychische Gesundheit unter dieser Gründung. Und dann so ein bisschen so dieses Dilemma von, okay, einmal total achtsam sein und so, ist okay, take your time, wir handeln das alle gleichzeitig, wir sind zu dritt, es gibt ganz viele Hausaufgaben zu tun. Und ja, dann war ich tatsächlich, ich war auch richtig wütend und ich glaube, in der Vergangenheit habe ich sehr oft einfach dann versucht, so ein bisschen mit meiner Wut umzugehen und ja, zu gucken, okay, wie handle ich die? Und das war, ehrlich gesagt, ja, es war total schwierig. Und dann habe ich aber irgendwann, bin ich einfach zu Waldemar gegangen und meinte so, ich bin total wütend, dass du nicht mehr da bist. Es tut mir leid, es geht nicht. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht, also du kannst nicht einfach abhauen. Und ich glaube, diese Wut so zu artikulieren, das habe ich noch nie gemacht. Und es war aber, also für mich ein total verbindender Moment mit Waldemar, weil wir das, glaube ich, noch nie hatten, dass wir so aneinander geraten sind, aber glaube ich, jeder bei sich so selbst so war und dann daraus ist dann, glaube ich, bei uns beiden voll wieder so eine Kraft entstanden. Also bei Waldemar so ein bisschen so, ah, okay, cool, ich spüre, dass ich nicht alleine die Verantwortung habe. Das lege ich dir jetzt in den Mund. Und bei mir so ein bisschen so, ah, okay, ich kann auch Dinge machen, von denen ich eigentlich geglaubt habe, das ist nicht meine größte Kompetenz und das ist vor allem Waldemars Kompetenz und dann zu bemerken, ah, okay, das sind auch irgendwie Stories, die man sich über sich selbst erzählt, das kann ich auch voll machen und dann mache ich halt
Und
irgendwie
erst recht, wenn einer rausgeht,
Videos,
ne,
genau.
und die Rolle nicht mehr erfüllt.
Ja, genau. Und deshalb war das sehr intensiv, aber ich glaube so in den, also jetzt so geguckt auf die vergangenen Jahre, war das eines meiner besten Momente oder wo ich am meisten gelernt habe, wie man umgeht mit einerseits Wut, Erwartungen an andere, aber gleichzeitig auch irgendwie selbst zu gucken, wie man mit Situationen also umgeht. Und dann, ja, so war das Intensivste und gleichzeitig das Lehrreichste, würde ich sagen.
Wenn ich mir jetzt euren LinkedIn-Post oder deinen Elisas LinkedIn-Post durchlese, mental, dann höre ich ja nochmal ganz andere Töne, die da mitschwingen, wenn ihr auf dieser Ebene so unglaublich viel durchlebt habt, aber auch gelernt habt, irgendwie über euch selbst und miteinander. Also total berührend und was für eine Stärke, die daraus entstanden ist, die man ja gar nicht eigentlich so in einem LinkedIn-Kommentar so richtig mitgeben kann und erst recht dieses, wir haben was beendet und wenn dann noch dieses oh, kommt, wo eigentlich so viel passiert ist, was ja man gar nicht so in zwei Sätzen erzählen kann, ist es also ja berührend und mitnehmend und irgendwie aber auch total, also da kommt so viel Energie dann bei euch auf.
Und habt ihr dann noch mal ein Session, ein Abendessen, irgendwas gemacht, wo ihr sagtet, okay, das muss ich dir jetzt echt noch mal an den Kopf werfen, bevor ich das gehen lassen kann, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Also echt schön, dass wir es gemacht haben, aber die Eigenart von dir, die kotzt mich so an, oder die Qualität, die du über die Zeit mitgenommen hast und mitgebracht hast und immer wieder gezogen hast, das kann ich total schätzen. Habt ihr das irgendwie noch mal zelebriert in der Form?
Also es gab ein Abschiedsessen mit den zwei ja, MitarbeiterInnen, die bei uns gearbeitet haben. Und es steht noch auf meiner To-Do-Liste, dass wir so ein Retro machen. Und ja, ich glaube ehrlich gesagt auch so voll viel, also Retro, genau, einerseits die negativen Sachen, aber vor allem eigentlich Wertschätzung und was man irgendwie cool fand und was man voneinander gelernt hat. Und aber wir sind ja auch alle nicht auf der Welt, also wir sehen uns ja ab und zu noch. Und das steht noch auf der Liste. Ne, Waldemar?
Ich habe das Gefühl, wir sind schon mittendrin.
Ja, Kian fehlt natürlich.
Ja. Und sag mal, wie habt ihr das nach Olympia gemacht eigentlich?
Du hast einen Burnout?
Ich hatte einen Burnout, aber der war nicht, hatte nichts. Also klar war die Erschöpfung nach Olympia da, aber das hatte nichts mit Olympia zu tun. Das war Corona und zwei Kinder und keine Kitas, die offen haben. Genau, deshalb
Mehr als nachvollziehbar.
würde ich nicht sagen, dass das Olympia war. Was war die Frage genau?
Naja, wir, Olympia ist ja, einmal für den geneigten Zuhörer, die geneigte Zuhörerin, da habt ihr ja versucht, das Olympiastadion als größtes Event für die Demokratie zu füllen. Das gab unter anderem von mir, aber von anderen Menschen aus Zivilgesellschaft so eine Mischung aus Kritik und Unterstützung. Ich glaube, von beiden sehr viel. Und dann kam eben dieses Corona, manche erinnern sich, mittlerweile ist das ja glücklicherweise vorbei. Und es konnte nicht stattfinden. Und ihr habt ja ein großes Team intern aufgebaut. Ihr habt viele Leute als ehrenamtliche Unterstützer gehabt. Viele Leute, die sich da irgendwie eingebracht haben. Und ich könnte das gar nicht sagen, wie das dann geendet ist. Also, wann die Entscheidung gefallen ist, dass es nicht stattfindet und was dann mit, ja, der ganzen Energie von Lebenszeit, die da reingegangen ist, passiert ist. Also, wie das beendet worden ist, das Engagement und dass es nicht stattfindet, das war einfach gerade eine Neugierde von mir, da nochmal was zu hören.
Ja, Waldemar hat ja schon so ein bisschen berichtet, wie das persönlich geendet ist, aber wie ist dazu gekommen?
Genau, also das war, also eigentlich war, wurde uns die Entscheidung ja abgenommen. Und auch darüber war ich auch dann ganz froh, weil es, wie gesagt, es war ja erfolgreich, 70.000 Menschen, es war ausverkauft, das Stadion. Und dann, ja, wurde es einfach verboten von außen, also gerichtlich. Deswegen, da gab es ganz klare Fristen und wir hatten auch das Riesenglück, dass wir zum Glück mit einem Veranstalter zusammengearbeitet haben, der als einziger Veranstalter eine Versicherung gegen Corona hatte. Das heißt, somit waren wir überhaupt in der Lage, allen das Geld zurückzuzahlen. Sonst wäre das, glaube ich, noch viel schwieriger geworden, auch wenn wir dafür nichts kannten. Aber da waren wir zumindest happy. Also da wurde es von außen beendet und ich war ehrlich gesagt aber so am Ende, dass ich darüber gar nicht so traurig war. Also es gab auf jeden Fall Momente, wo ich gesagt habe, so, oh, zum Glück, weil ich wusste gar nicht, wie das weitergehen soll, weil es wirklich ja sehr, sehr belastend war. Das ist dann auch nicht mehr lustig, wenn du auf der Straße beschimpft wirst, vor allem von Leuten, von denen du glaubtest, eigentlich zu denen, zur Bubble zu gehören. Und natürlich sieht man dann jetzt im Nachhinein, betrachte ich das jetzt auch nochmal anders, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, was hast du gemacht? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich so, wie, das hast du nicht mitbekommen? Das war doch überall. Und klar, das denkt man so, man ist irgendwie dann überall im Zentrum und sieht halt nur noch diese Nachrichten. Das war kein bewusstes Beschließen, wir machen das nicht, sondern es wurde von außen beschlossen. Deswegen war es schon ein bisschen anders. Das jetzt bei Zweihorn war ja wirklich, wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, so, nee, jetzt ist der Zeitpunkt, wir machen das aus eigener Kraft. Wir warten jetzt nicht, bis irgendwann mal Insolvenz ansteht oder whatever und wir gar nicht anders mehr können und müssen dann irgendwie folgen, was ansteht, sondern das war schon, ja, von außen.
Und
Und
hattest du
was
damals Rituale oder hast du Tagebuch geschrieben oder also wie hast du das von außen aufgezwungene Ende? Wie bist du damit umgegangen für dich? Habt ihr das nochmal, ja, vor allen Dingen ritualisiert, da bin ich immer neugierig.
Das war, also das ist, glaube ich, eine der intensivsten Zeiten meines Lebens. Kann man sich nicht vorstellen, was da, ja, wie krass das ist. Da habe ich gar nichts mitbekommen. Ich hatte auch meinen Inner Work, ich hatte keinen Bezug zu mir, ich hatte keine Praxis, in dem Sinne keine Meditation, keine Aufarbeitung irgendwie meiner Trigger, meiner Traumata, also es war totaler Absturz. Wie kann das sein? Du planst was so total Tolles für die Welt, aus deiner Sichtweise, und dann wirst du so zerstört. Vor allem, wir kamen ja aus Einhorn, wo wir sagen, die Medienlieblinge waren, jahrelang, und wo alles nur gelobt wurde und alles total geil war. Und vor allem dieser Umschwung von alles geil zu alles scheiße, das hat mich voll zerfetzt und Philipp, glaube ich, auch. Ja, deswegen, da gab es keinen Umgang, da gab es nur zurückziehen in meinen Man Cave. Und das tun, was ganz viele Männer tun, wenn sie, glaube ich, wenn, ja, sie alles mit sich selbst klären, keine Hilfe suchen.
trinken.
Trinken, Depressionen, Suizidrate ist nicht umsonst bei Männern viel, viel höher als bei Frauen. Also es ist crazy, weil man nimmt das schon sehr, sehr persönlich. Das ist sozusagen, das ist nicht ein Projekt, das gescheitert, sondern so, ich bin gescheitert.
Und habt ihr das Gefühl, dass das von außen beenden einen Unterschied macht zu dem, wir haben das jetzt aktiv selber beendet? Gibt es da irgendwie sowas, was das eine definitiv besser, oder gibt es auch manchmal Sachen, wo man sagt, das war, weil man sagt, das war gut, also in dem Moment war, scheint es ja auch gar nicht mehr so richtig handlungsfähig gewesen zu sein, weil aufgrund dieser ganzen krassen Aggression von draußen und dem Zurückziehen, aber würdet ihr sagen, was ist vom Gefühl her besser für ein gutes oder ein Ende mit Liebe?
Ja, ich glaube, das Selbstbestimmte, das ermöglicht auf jeden Fall ein Ende mit Liebe. Und ich glaube, manchmal ist man aber natürlich in so einem Tunnel oder hält fest oder denkt sich, oh, ne, also was du vorhin gesagt hast mit, die Leute sehen irgendwie nicht, dass sie eigentlich mal kündigen sollten, obwohl sie nicht mehr glücklich sind und so. Ich glaube, da kann so ein Ende von außen auch manchmal total befreiend sein. Also, weil man halt einfach manchmal in so einem Tunnel ist oder sich ja auch Sachen über sich selbst erzählt. Also, ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich bei Einhorn gegangen wäre jetzt am Ende, wenn ich nicht was, also mit Waldemar jetzt neu gegründet hätte und gleichzeitig jetzt so aus der Sicht heute bemerke ich total, meine Zeit bei Einhorn, die war die beste überhaupt, aber sie war auch zu Ende. Und ich weiß nicht, ob ich mir das selbst auch so zugetraut hätte und da so selbstmächtig, ermächtigt gesagt hätte, ah, okay, es passt irgendwie nicht mehr oder ich brauche jetzt was Neues. Und deshalb manchmal, glaube ich, kann es auch so ein Befreiungsschlag sein, was man dann so bemerkt, so, oh, das fühlt sich irgendwie sehr, sehr gut an, dass ich jetzt hier raus bin. Oder auch Beziehung. Ah, oh, Beziehung ist natürlich auch ein gutes Thema, wo man so die ganze Zeit in einer Beziehung steckt und denkt so, oh, ich bin eigentlich nicht mehr glücklich. Und dann wird die vielleicht von außen oder von dem Partner beendet und dann bemerkt man, oh, na gut.
Gott sei Dank. Die
Gott sei
Folge ist in
Dank.
Planung. Da sind wir dran. Waldemar, weil du das am Anfang so ein paar Mal sagtest, so ja, ewiges Scheitern, immer wieder Scheitern und viel mehr scheitert als gelingt. Und ich persönlich habe mit dem Begriff Scheitern auch nicht so wahnsinnig Probleme. Gleichzeitig halte ich Scheitern gesellschaftlich für wahnsinnig negativ konnotiert. Was ist denn dein oder was ist auch euer Begriff von Scheitern und wieso ist es, ich unterstelle das mal, warum ist das für euch nicht so schlimm, sondern warum ist es eigentlich was, was ihr auch zu eurem macht?
Ja, ich glaube, ich erwähne es einfach so häufig genau deswegen, um das Wort irgendwie, ja, irgendwie zu ownen und zu sagen, irgendwie, dass es, ja, dass es kein Tabuwort ist und dass wir darüber sprechen können und dass, wenn wir es die ganze Zeit nicht erwähnen, dann, ja, wirkt es ja noch krasser.
Was ist denn dann Scheitern? Wann ist jemand gescheitert? Wann ist eine Idee gescheitert?
Ach, für mich gibt's gar, also für mich ist Scheitern Spielen. Das ist eine Neugier und das Spielen, das ist was sehr Kindliches. Sagen, du probierst ja als Kind auch, boah, was ist denn das? Wie funktioniert das? Was ist das für ein Stock? Wie kann man das irgendwie den Stock vielleicht da irgendwo da reinstecken? Oder was passiert da? Oder was passiert, wenn ich mit dem Ball irgendwo da gegen das Fenster schieße oder sowas? Also das ganz viel ja ausprobieren, experimentieren. Das steht ja wirklich eine kindliche Neugier, was total schöpferisch ist, was total energetisch ist. Und das ist dann die Interpretation der Gesellschaft sozusagen. Ja, das ist dann irgendwie, das ist dein Versuch, den Ball gegen die Glasscheibe zu schießen, ist gescheitert, weil die Glasscheibe ist zerbrochen. Wer sagt das? Also warum ist das was Negatives? Das ist ja dann die Auslegungssache der Gesellschaft. Und I don't know, deswegen, für mich ist das wirklich Spielen. Also deswegen, ich kann auch gar nicht anders. Ich bin einfach so neugierig auf neue Geschäftsmodelle. Wenn ich irgendwas sehe, ich will gucken, ach, das ist so richtig so, was meinst du, das klappt? Keine Ahnung, lass mal probieren. Lass mit diesem Erwachsenenspiel, wo alle so tun, sie werden mega ernst und seriös. Oh, da, GmbH und dies und das, ein Geschäftsvertrag, das ist alles Quatsch. So, ey, lass einfach machen. Lass die Sprache der Erwachsenen nehmen und dafür Quatsch machen und gucken, wie weit man es treiben kann, bis die merken, dass es Quatsch ist. Und das ist irgendwie, das macht voll Spaß.
Ich habe
Die
gerade
balkonierte
latent
Seite
zur
war ich,
Jonathan
ne?
Mese-Assoziation.
Elisa hatte gerade auch noch irgendwas.
Ja, bitte.
Ich wollte nur sagen, die Balkonkraftwerke, die waren echt. Also es waren schon echte Balkonkraftwerke.
Aber wer
Ach
weiß,
so.
ob Pappmachés ausliefern können. Das ist
Selbst
kennst du
angemalt.
Jonathan Mese? Ich glaube, ihr müsstet echt mal miteinander reden. Das wäre, glaube ich, irgendwo zwischen sehr inspirierend und skurril. Du
Künstler.
sagtest jetzt in einem anderen Podcast mal, dass du es überlegst, das mit der Weltverbesserung aufzuhören und zu beenden. Erzähl doch da nochmal zwei, drei Sätze zu, wie man zu so einem verrückten Gedanken kommt und was die Alternative ist.
Darüber haben wir übrigens auch sehr viel mit Elisa gesprochen, über die Müdigkeit im Aktivismus und das Fehlen der Leichtigkeit. Und ich glaube, es sind viele Gründe bei mir. Ich glaube, durch dieses Inner Work habe ich auch so ein bisschen begriffen, was ist denn der Treiber davon? Also warum muss das immer so riesig sein? Weil ich das irgendwie, bei Einhorn wollten wir unfuck the economy, die gesamte Wirtschaft hacken. Ich habe das zeitweise wirklich geglaubt. Also ich glaube wirklich an die Sachen, die ich dann so mache. Und das bringt einen relativ weit. Je nachdem, wo man den Anker aufhängt, landet man auf jeden Fall immer drunter, aber es ist halt schon interessant, wo hängst du denn halt auf? Tief stapeln war jetzt noch nie so ein Ding. Und dann die Frage, warum ist das so? Also warum muss es gleich das Olympiastadion sein? Warum reicht jetzt nicht das und das? Und ja, und ich glaube, so ein bisschen herausfinden über die eigenen Beweggründe, dass es schon sehr viel, dass da auch Zwang und Automatismen drin waren und Sachen irgendwie aus dem, ja, aus dem Kindlichen irgendwie. Ich habe auch irgendwie einen Migrations-Background. Ich musste mich irgendwie in der deutschen Gesellschaft überhaupt erst zurechtfinden. Und irgendwie für mich war das viel so beweisen, ich bin was wert. Und wenn du was ganz Großes schaffst, ich wollte auch Millionär früher werden, da dachte ich irgendwie, das ist halt irgendwie in der Wirtschaft, Millionär zu werden, dann bist du was wert. Und dann habe ich gemerkt, so, ja, diese Millionär-Scheiße ist ja, weil es nicht so cool, fuck den Planeten ab und die Leute. Ah, dann wirst du Aktivist praktisch. Aber damit machst du keine Kohle, scheiße, machst du was dazwischen. Und aber ja, da war halt so viel getrieben, so, ja, ich will eigentlich mehr wert sein, ich will geliebt werden. Und das, glaube ich, löst sich dann, hat sich zumindest ein bisschen bei mir aufgelöst, nicht ganz, scheint immer noch durch, aber dass dann man sagt, okay, das ist auch irgendwie zwanghaft. Wieder einer versucht zwanghaft Milliardär zu werden, du versuchst jetzt zwanghaft die Welt zu retten. Und ich habe auch so, ist, glaube ich, nicht nur bei mir so. Genau, und das, da versuche ich jetzt einfach mehr Leichtigkeit reinzubringen, zu sagen, ich will jetzt nicht Sachen zwanghaft machen, sondern wenn ich bemerke, das wird irgendwie zwanghaft und das kommt aus einer Motivation heraus, die nicht gesund ist für mich, dann suche ich die Leichtigkeit und trotzdem glaube ich, ich hab voll die Wertebasis, egal was ich mache, wird in irgendeiner Weise cool sein, aber ich will nicht mehr mit dieser Riesenvision und ich sage nicht, dass das schlecht ist, ich glaube, ab und zu ist es auch irgendwie cool, da entstehen coole Dinge, aber für mich habe ich gemerkt, ist jetzt gerade eine andere Phase dran, vielleicht kommt es auch wieder zurück. Weil das ist auch dieses Spielen. Was ist, wenn du einfach mal sagst, das wird so groß? Und alle, nein, 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 das geht nicht, das geht nicht. Und dann beweist du es doch, ja, klar, es geht, du kannst Olympiastadion füllen. Am Anfang klang das wie eine totale Jux-Idee. Also da ist auch voll was Spielerisches drin, so, ich beweise es dir. I don't know. Und ich habe einfach Bock jetzt ein bisschen mehr auf Leichtigkeit und spielerisch. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen das ist, was gerade unsere Gesellschaft auch ein bisschen braucht. Und deswegen folge ich dem jetzt einfach.
Was sind
Aber ihr
denn?
hattet darüber diskutiert. Was hatte Elisa dazu zu sagen? Wie?
Naja, also ich glaube, bei Einhorn war eben so, ne, 8, 9 Jahre PR-Liebling und wir versuchen es anders zu machen und eben wir versuchen die ganze Wirtschaft anders zu machen und so. Und ich habe auch das Gefühl, gesellschaftlich oder auch generell in der ganzen Wirtschaftswelt war so eine Aufbruchsstimmung. Okay, wir wollen eine Alternative und ehrlicherweise, also jetzt gesamtgesellschaftlich auf Deutschland gesehen, oder vielleicht auch die Welt, ist da jetzt gerade nicht mehr so eine Aufbruchsstimmung. Also ich glaube, alle nachhaltigen Marken strugglen, ne, der ist es irgendwie wahnsinnig anstrengend. Und ich bemerke schon, dass ehrlich gesagt sehr viele Leute in meinem Umfeld, das ist so ein kleine, ja, dass die einfach ausgebrannt sind, weil das wahnsinnig anstrengend war die letzten Jahre. Aber man dachte, okay, die Welle beginnt jetzt gerade, aber irgendwie ist die Welle, habe ich so das Gefühl, eher zusammengefallen. Und deshalb, ich glaube, ist es so ein bisschen so, okay, was macht man eigentlich? Und auch so ein bisschen auch so, ne, jetzt Zweihorn hat nicht geklappt. Mit Einhorn habe ich, glaube ich, ein Skillset aufgebaut, aber ich weiß überhaupt nicht, braucht man das im Kapitalismus, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. Und dann aber auch gleichzeitig so die Frage, oh, ne, ich habe 2 Kinder, ich werde nichts erben. Ich will finanziell unabhängig sein und bleiben und so ein bisschen so. Und ist da überhaupt dieser Platz mit Weltrettung, aber auch nicht irgendwie sich zu Tode strampeln, mental gesund bleiben und dann auch noch irgendwie halbwegs gut verdienen und Spaß haben? Ich glaube, da haben wir einfach sehr viele Diskussionen. Und bei Einhorn war das halt so 8 Jahre lang, hat sich das so alles angefühlt wie, das geht, das klappt.
Happy Place.
Ja, genau, absoluter Happy Place.
Und was sind denn, also da würde ich gerne noch einmal nachfragen, was sind denn so die weiteren Kollateralenden, wenn man das so sagen kann? Also ich höre bei dir raus, auch ganz viele Vorstellungen von wo wir uns als Gesellschaft hin entwickeln, gehen für dich zumindest parallel, aber vielleicht auch ein bisschen verknüpft mit dem Zweihornende zu Ende. Was geht für euch gerade noch zu Ende dadurch, dass ihr da selbstbestimmt gesagt habt, nee, das machen wir so nicht weiter, weil das nicht so funktioniert, dass wir das gut machen können.
Na, wir arbeiten gerade nicht mehr zusammen. Das ist schon traurig. Wir haben jetzt sehr lange sehr gut miteinander gearbeitet. Ich glaube, wir haben auch wirklich Kompetenzen, die so schön ineinander greifen. Und gerade zieht es uns nicht in die gleiche Richtung. Oder mich zieht es noch eigentlich in gar keine Richtung, muss ich sagen. Und ja, das ist definitiv.
Also ich habe jetzt vorgestern den Talk von Harald Welzer auf dem Entrepreneurship Summit gehört. Und das hat total resoniert mit mir. Und er hat so ein bisschen, ich versuche das mal wiederzugeben. Er hat gesagt, dass bisher hat sich noch kein Mensch aufgemacht, Lebensbedingungen zu verändern, weil irgendwelche Daten oder weil irgendein Diagramm das gesagt hat. Und das war so ein bisschen die Zeit. So jetzt irgendwie Fridays for Future und immer diese Daten 1,5, bam, 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 wo man dachte so, hey, das müsste, Leute, die Daten sind doch die offensichtlich. Und jetzt ist so ein bisschen das Erwachen so, nee, die Leute machen sich nicht auf den Weg, weil sie ein Diagramm sehen. It's not happening. Und was ist denn der Grund, warum sich Leute aufmachen? Und das beschreibt er eben, dass er sagt so, gerade wenn dann auch noch verunsichernde Zustände auftreten, wie gerade mit den ganzen multiplen Krisen, dann machen sich die Leute einfach nicht auf. Sie haben Schiss und die brauchen Sicherheit und sie brauchen Orientierung und sie halten sich dann eher, sagen fest, sie müssen in Beziehung gehen. Und du wirst sie eben dazu nicht bewegen. Das fand ich ganz spannend. Er hat gesagt, deswegen, also Vortrag ging über die Kraft guter Orte. Und er hat gesagt, es braucht Orte, wo wir Sicherheit haben, wo wir in Resonanz gehen, also auch ganz viel von Hartmut Rosa und Co., wo wir diese Beziehungsfähigkeit irgendwie spüren. Und aus dieser Sicherheit heraus können wir uns vielleicht bewegen, es sei denn, die Umstände sind wie bei Geflüchteten so krass lebensbedrohlich, dass du dann fliehen musst. Aber die meisten von uns verharren da einfach nur. Und das resoniert voll mit mir, ohne jetzt zu wissen, sozusagen, was ich daraus irgendwie ableite. Ich habe so ein paar Ideen für mich persönlich, in welche Richtung es vielleicht irgendwie geht, auch Richtung dritte Orte und irgendwas in der Richtung, Vertrauen schaffen und Sicherheit und Leichtigkeit und Niedrigschwelligkeit und abholen. Aber ja, das ist gesellschaftlich schon ganz krass gerade. Die Leute halten gerade fest an Sachen und brauchen Sicherheit. Und die kriegst du jetzt nicht bewegt, indem du noch bessere Daten hast und noch bessere Gründe, warum du jetzt endlich mal deinen Arsch bewegen sollst.
Was macht ihr denn jetzt gerade? Ihr macht noch, also Einhorn wahrscheinlich, Waldemar, aber auch bist du auch komplett raus? Also wo sitzt ihr gerade? Was ist gerade euer aktueller Status quo?
Ich nenne es immer Ausatmen. Ich glaub wirklich total an Zyklen und irgendwie, ne, ich glaube, mein Arbeitszyklus war eben Einhorn, dann kam direkt Zweihorn, dazwischen war noch Unlearn Business Lab, ist so ein bisschen so, oh, ich will gerade irgendwie mal so ein bisschen, dass sich alles setzt, so die Erde bearbeiten und dann wird daraus schon irgendwie was entstehen und ich werde auch so ein bisschen so gucken, wo zieht's eigentlich hin und was will ich eigentlich? Und deshalb, also für mich ist gerade wirklich so Pause und Lesen. Ich lese gerade einfach unglaublich viel und es macht mir voll Spaß. Und natürlich auch Zeit mit der Familie verbringen, weil das voll wichtig ist und die Kinder jetzt gerade so klein sind. Und das mache ich gerade und glaube daran, dass das irgendwie daraus wieder was Neues entstehen wird. Und ich bemerke auch einfach, dass jetzt so langsam wieder Inspiration kommt, dass mich irgendwie bestimmte Themen catchen und so. Das ist einfach, ja, da war irgendwie einfach so ein bisschen brach liegendes Land, habe ich so das Gefühl, nach der ganzen Zeit. Und jetzt so langsam wieder einfach gucken, wo was ist. Und jetzt sitzen wir gerade, wir durften nochmal ins Einhornbüro. Also, ja, wir sitzen hier und die dulden uns.
Ja. Also ich bereite meinen Ausstieg gerade vor bei Einhorn. Das hat sich ja mit Zweihorn schon angedeutet. Und das ist jetzt so zum finalen Schritt, das ist eben auch Thema gut zu Ende bringen und fühle mich da auch super verbunden und wir klären jetzt irgendwie den Ausstieg. Und ansonsten, genau, fesselt mich jetzt voll die Idee und ich freue mich, dass da Energie wieder aufkommt, immer zu gucken, wie geht das? Wie kann ich eben Leichtigkeit und Spielfreude in mein Leben bringen. Dritte Orte faszinieren mich gerade und gleichzeitig auch verbinden und sagen so, ich habe jetzt nicht, dadurch, dass Einhorn Verantwortungseigentum ist, ich habe jetzt noch nicht finanziell ausgesorgt und habe auch Schiss vor Altersarmut und Co. Also das treibt mich auch voll um. Das heißt, dieses unmögliche Ding mal wieder, wie kannst du irgendwas, was Spaß macht, was der Welt nicht schadet und was ja dir auch irgendwie noch genug finanziellen Spielraum gibt, jetzt und vielleicht auch später. Das fühlt sich aber gerade jetzt meistens leichter an. Und ich unternehme Lernreisen und recherchiere viel, höre viel, was lange Zeit jetzt nicht mehr der Fall war, aber jetzt packt es mich irgendwie gerade wieder. Und mal gucken, was da rauskommt.
Voll schön.
Sehr schön. Und das ist eine Qualität, die ich immer wieder merke, dass Enden auch Kraft kriegen, wenn der nächste Schritt noch gar nicht zwangsläufig klar ist.
Ja, ich glaube,
Also.
wir haben auch damit angefangen, mit diesem Enden ohne ein weiteres Um. Also wenn man nicht eben gerade weiß, was ist der nächste Schritt, dann hat es nochmal eine ganz andere Intensität und eine Fülle, die dadurch entsteht und eine, also auch eine Energie, die daraus kommt, weil man sich das dann auch nochmal in einer anderen Form nehmen kann, was da gerade ist.
Wenn ihr jetzt in eurem alltäglichen Leben andere Gründer, andere Menschen trefft, die, ob sei es Freundschaft, Beziehung, Unternehmen oder Projekt beenden, wie würdet ihr das Gespräch mit denen führen? Welche Fragen wollt ihr denen stellen? Was ist eure erste Reaktion darauf? Also weil Elisa, du schriebst das ja auch in deinem Post nochmal, dass du sagtest so, nee, lass uns mal den mitleidigen Blick lassen.
Ja, ich glaube, so die ernst gemeinte Frage, wie geht es dir damit? Also, und total offen. Und ich glaube, daraus ergibt sich dann quasi die Folgefrage. Und aus so einer Neugierde heraus, aber das ist dann gar nicht so sehr aus so einer Empathie heraus. Was hast du gelernt? Was würdest du anders machen? Und so, aber das ist einfach nur, weil mich das dann interessiert oder ja, weil ich einfach sehr neugierig bin. Aber im ersten Schritt, gerade wenn es Freunde sind, wirklich einfach nur zuhören, wie geht's dir damit oder was brauchst du jetzt gerade oder.
Ja, voll. Also ich glaube, es hängt mal davon ab, mit wem spricht man und ja, wo steht der oder diejenige gerade und vielleicht auch, ja, wie viel Inner Work hat die Person vielleicht auch gemacht, wie reflektiert die sie das oder auch nicht. Und dann ist das unterschiedlich. Ich glaube, ich würde bei Männern immer leicht davon ausgehen, dass das extrem das Ego beschädigt hat und jemand sich, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sich jemand minderwertig fühlt und würde wahrscheinlich da, wenn ich das so wahrnehmen würde, da einschneiden und einfach sagen so, ey, du bist ein geiler Typ, alles gut. Das Projekt hat nichts mit dir zu tun und das ist einfach geil, dass du es probiert hast und ich liebe dich immer noch, ist alles gut.
Aber darf ich da kurz mal einsteigen, weil du auf dieses Männlichkeitsding jetzt schon ein paar Mal draufgegangen bist. Ich würde sagen, als Frau natürlich, wenn ich so ein Projekt mache, ob das nun künstlerisches oder ein aktivistisches ist, da geben Frauen ja auch alles rein. Also, ne, was meint ihr vielleicht, wo ist da wirklich der Unterschied oder ist es nur mit einer vielleicht anderen Härte belastet bei Männern? Also bei Frauen, also würde ich sagen, ist da auch unglaublich viel hier drin von Herzblut oder wie immer man das bezeichnen möchte und dieser Identifikation mit dem eigenen, vielleicht Elisa dazu noch mal kurz, wenn du das hörst bei Waldemar, was macht das bei dir? Hast du das Gefühl, auch das ist bei dir gar nicht so?
Oh, es ist total schwer, weil, also, ne, ich habe ja schon gesagt, dass ich mal einen Burnout hatte und Teil meines Prozesses da drin war total, mich abzukoppeln von, okay, wer bin ich, wenn ich nicht, ja, in meiner beruflichen Rolle bin und wer bin ich, also wer bin ich, so, und dieser Struggle mit irgendwie voll überfordert zu sein als Mutter und da irgendwie auch immer so feministisch drauf zu blicken und so, okay, nee, du bist ja jetzt nicht nur Mutter, du musst ja auch auf jeden Fall noch weiter im Berufsleben aktiv sein und glänzen und sowas alles. Und dann aber auch irgendwie so davon so einen Abstand zu bekommen, das ist mir persönlich da relativ leicht gefallen und dann irgendwie einfach so zu bemerken, okay, meine Freunde, die mögen mich, egal was ist, oder auch meine Partnerschaftsbeziehung oder, ne, also es ist so, die mögen mich, weil sie mich mögen, egal ob ich jetzt beruflich erfolgreich bin oder nicht erfolgreich bin. Und ich glaube, das hat mir total geholfen. Und ich glaube, wo vielleicht schon ein Unterschied zwischen Männern und Frauen besteht, ist, in der Tendenz haben Frauen mehrere Rollen. Und dadurch ist es halt, ne, also ich glaube, sie haben viel mehr Freundschaftsbeziehungen, wo sie Kraft rausgewinnen können. Oder können sich auch gleich, glaube ich, leichter mit irgendwie einer Mutterrolle oder mit anderen Rollen so identifizieren oder eben künstlerisch aktiv sein und so. Und ich glaube, bei Männern ist schon eine relativ hohe gesellschaftliche Erwartung oder vielleicht auch von ihnen selbst. Ich meine, das kommt ja immer zusammen. Genau. Beruflicher Erfolg ist schon sehr, sehr wichtig. Und wenn der berufliche Erfolg dann irgendwie scheitert, in Anführungsstrichen, dann glaube ich schon, dass das vielleicht da mehr am Ego kratzt. Aber ja, ich gebe dir auch recht, bei Frauen ist das auch so. Wir haben mehr Alternativen, würde ich es vielleicht sagen.
Mhm. Ja, der Struggle davor mit den Rollen.
Ich glaube, das ist nochmal wichtig. Also nicht, wenn ich das sage, dann spreche ich nicht ab, dass es nicht für Frauen auch schlimm ist. Aber genau das, und das hat Elisa ganz gut mit diesen Rollen, glaube ich, erfasst, sozusagen der gesellschaftliche Druck, der sozusagen auch das, also das Patriarchat tut nicht nur Frauen weh und allen anderen, sondern es ist,
Definitiv nicht.
Männer leiden extrem unter dem Patriarchat. Und das ist einer dieser Themen, dass du, wenn du beruflich versagst, egal was dir irgendwelche feministischen Bücher sagen, das fühlt sich wirklich immer noch krass bedrohlich an. Und deswegen, ja, also ich glaube, deswegen bringen sich viel weniger Frauen um, wenn sie beruflich scheitern. Und das kannst du in allen Kulturen bis nach Japan gehen, dass das einfach ein Grund, musst du dir vorstellen, du scheiterst beruflich und du bringst dich um. Also ich meine, was für ein Verständnis von deiner Wertigkeit hast du und Verbundenheit, und das ist auch diese Disconnected, weil du natürlich alles darauf fokussierst, beruflich erfolgreich zu sein, hast du eben keine Connection. Du hast im Regelfall keinen Freundeskreis. Und es gibt auch ganz viele Studien dazu, sozusagen, wenn die Frau den Mann verlässt, war das oftmals seine einzige emotionale Ressource. Also es ist total krass, während Frauen meistens aufleben, wenn ihr Mann stirbt, dann geht's.
Also es gibt ja das ist die
Geil,
bekannte
geil.
Studie, dass Menschen mittleren Alters glücklich sind, Männer, wenn sie verheiratet sind, und Frauen, wenn sie Single sind.
Ja, das ist krass. Und das ist, ich sage nicht, dass das cool ist und so weiter, aber deswegen, und weil ich natürlich ein Mann bin, sagen, ich kann das voll fühlen. Ich habe mich viel mit diesem Thema beschäftigt, eben. Was ist das Patriarchat in mir? Und was macht das mit mir? Und wie leide ich darunter? Und das, ja, deswegen erwähne ich das immer ganz gerne, weil ich sehr viele Männer erlebe, die genau da voll gefangen sind. Und da leide ich voll mit und da habe ich voll Bock, die irgendwie mitzunehmen und zu sagen so, hey, du bist auch cool. Also ich musste das auch lernen. Ich dachte, ich wäre meine Arbeit, ich wäre Einhorn. Und wenn das scheitert und sowas, dann bin ich niemand. Ja.
Und ich glaube,
Kleine
die Angst
Hörempfehlung,
davor.
wir haben ein Podcast-Folge, das Ende des Patriarchats, wo wir mit Caroline Wiedemann, die Zart und Frei geschrieben hat, darüber geredet haben. Da geht es auch in die ähnliche Richtung. Ja. Ilan, sorry, ich musste Mini-Werbung machen bei uns.
Unbedingt, unbedingt. Für mich fühlt sich das jetzt eigentlich nach einem guten Zeitpunkt an, das Ende auch an sich nahe kommen zu lassen und zu realisieren, dass vielleicht Projekte sogar besser werden, wenn man mit deren Scheitern leben könnte und daraus vielleicht auch der spielerische Raum frei wird, sie spielerisch anzugehen, wenn nicht das eigene Leben dran hängt. Und wir freuen uns super, oder wir freuen uns sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses in der Gesellschaft auch immer noch heikle Thema von beenden, mit uns ein bisschen zu beleuchten und so persönliche Einblicke gewährt habt.
Es
Sehr
war wirklich sehr, sehr wertvoll, also mit unglaublich viel Offenheit. Und ich fand es aber auch nochmal unglaublich spannend. Am Anfang, als ihr gesagt habt, ihr habt so viel Erfahrung und Informationen gehabt, warum ihr überhaupt enden konntet. Also wie wichtig dieses Serial Scheitern und dieses vorher Aufbauen auch irgendwie ist und wie viel ihr irgendwie so über euch selber gelernt habt. Also da nochmal einerseits auf diese Energie zu blicken, die ihr immer spürt oder wenn ihr sie nicht spürt, dass das ein großer Indikator ist und die Freude an etwas und da immer auf der Suche zu sein nach mehr Freude, aber auch so dieses Erfahrungswissen, so das, was man dann im Endeffekt Intuition ja auch so ein bisschen nennt, da auch noch mit reinspielt, wann ein gutes Ende ist.
herzlichen Dank.
Danke.
Danke.
Und
Dankeschön.
Ende.